Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Jeanette Gusko von Change.org. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. 1984 wird Jeanette Gusko in Ost-Berlin geboren. Sie studiert BWL, Kommunikation und internationale Beziehungen in Berlin und im französischen Chambéry. Später berät sie Mercedes-Benz oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung kommunikationsstrategisch und schreibt für die Financial Times Deutschland. Bei Change.org steigt sie als Senior Campaignerin ein und baut die deutsche Plattform mit auf. Inzwischen ist die 31-jährige Communication Managerin bei der weltgrößten Plattform für gesellschaftliche Kampagnen.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr. Und wer das alles verpasst hat, der oder die kann das nachhören. Im Internet, als Podcast, über iTunes und Soundcloud und diese ganzen anderen Mittel und Wege, die wir da digital so vorhanden haben. Der Mensch, der immer zu viel redet, hier bin ich. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute sehr auf Jeanette Gusko von Change.org. Herzlich willkommen, Jeanette.
Hallo.
Alles gut bei euch?
Alles super.
Super. Ja. Ein Strahlen. Das ist, was wir brauchen in dieser Sendung. Change.org. Ich gehe komischerweise davon aus, dass das die meisten Menschen, die online irgendwie auch nur ein bisschen unterwegs sind, kennen und schon mal davon gehört haben. Aber es soll ja Menschen geben, die es dann doch noch nicht wissen. Deswegen kannst du ein bisschen erklären, worum es da geht? Was macht ihr?
Ja, gerne. Also Change.org ist die größte Petitionsplattform der Welt. Menschen nutzen die Plattform, gehen darauf, um sich für die Anliegen einzusetzen, die ihnen persönlich wichtig sind. Und weil es ja schwierig ist, die Welt alleine zu verändern, machen sie das eben gemeinsam mit anderen. Sei es die Mutter, die den Zebrastreifen vor der Kita ihrer Tochter möchte, oder derzeit gerade eine Modebloggerin, die gestalkt wurde und die gesagt hat, eigentlich müssen wir was an diesem Gesetz der Nachstellung ändern. Bis hin zu zum Beispiel den Spätis in Berlin, die ja gerade bedroht sind in ihrer Daseinsberechtigung, weil sie sonntags nicht öffnen dürfen und das jetzt eben auch wirklich nachvollzogen wird von der Polizei.
Und das geht ganz viele Themen. Das geht von klein bis groß, ne? Also man kann auch sagen, ich möchte Atomwaffen auf der ganzen Welt abschaffen oder irgendwie so. Oder halt eben die lokaleren Themen, die du gerade genannt hast. Was ist denn das Nachstellungsgesetz? Kannst du mir das erklären? Weißt du das?
Also das Nachstellungsgesetz sagt, dass wenn ich jetzt gestalkt werde oder du, dass es eben nicht ausreicht, dass du sammelst sozusagen die Beweise, wie dir nachgestellt wird. Das reicht nicht, sondern du musst nachweisen, dass du selbst in deiner Persönlichkeit beeinträchtigt bist. Dass du zum Beispiel deinen Job aufgeben musst, dass du in psychologischer Behandlung bist. Und Mary Schappel, die Modebloggerin, die möchte das eben verändern. Sagen, okay, es muss doch eigentlich ausreichen, dass ich nicht mich selbst noch zusätzlich als Opfer präsentieren muss, sondern ich bin betroffen und ich möchte, dass derjenige oder diejenige eben ja dafür an, dass ich die anzeigen kann und dass da die Polizei auch weiß, wie sie damit umgehen soll.
Das heißt, in dem Fall, um jetzt mal bei dem Thema zu bleiben, weil ich finde es gerade ganz interessant, weil das war mir so nicht bewusst, in dem Fall muss das Auswirkungen gehabt haben auf dein Privatleben, die darüber hinausgehen, dass du sagst, ich fühle mich bedroht weiß ich nicht, ich kriege Angst, was auch immer, also so. Das muss aber dann tatsächlich erst die Auswirkungen gehabt haben, bevor du überhaupt irgendwas unternehmen kannst?
Genau, und das wird ja dann nochmal schwieriger, wenn du dir überlegst, was eigentlich online alles möglich ist.
Klar.
Also die Modebloggerin hier aus Berlin, die lebt natürlich im Internet, klar, davon lebt sie, damit verdient sie ihr Geld. Und der Stalker, um den es geht, der hat verschiedene Twitter-Accounts angelegt, der hat sie bei ihren Geschäftspartnern per E-Mail diskreditiert, hat ihr zum Beispiel Proben zugesandt von Babynahrung. Also ganz viele Dinge, wo sie denkt, um Gottes Willen, was gruselig ist. Und es gibt gar nicht so einen richtigen Weg. Und da hat sie gesagt, okay, Heiko Maas, sie sind da im Bilde, sie haben da die Möglichkeit, als Entscheidungsträger das zu ändern. Und da setze ich mich jetzt ein. Sie sagt selber von sich, dass sie eigentlich unpolitisch war bis zu diesem Punkt, sich so eingeschätzt hat und politisiert sich eben über ihr Anliegen. Und das sehen wir auf allen Ebenen, ob das lokal, kommunal ist, aber eben auch weltweite Themen. Ganz stark zum Beispiel auch Frauenrechte weltweit. Da sehen wir viele Bewegungen, die auch ausgelöst werden von Einzelpersonen.
Vielleicht hören wir ja im Verlauf der Sendung noch den ein oder anderen spannenden die ein oder andere spannende Petitionseinreichung. Dass wir so ein paar Beispiele haben, finde ich sehr interessant. Man wünscht sich immer, dass die Leute ein bisschen vorher politisch werden. Weil wir sind doch alle politisch, die ganze Zeit, das ganze Leben ist Politik. Ne? Naja. Manchmal sage ich so Sachen ins Radio und hoffe dann, dass die da draußen, die da gerade zuhören, irgendwie nicken oder so. Oder den Kopf schütteln und sagen, was für ein Quatsch erzählt ihr da. Wir hören einen Song, den du mitgebracht hast, die Proclaimers mit so einem Evergreen, haben wir es gerade schon genannt, als die andere Musik lief, I'm Gonna Be 500 Miles. Hast du die, als sie rauskam, entdeckt oder dann später erst?
Die habe ich entdeckt, als ich in Australien war. Also ich bin nach dem Abi über das Work and Travel nach Australien gegangen und das war ein Lied, das haben wir viel in auf der Reise eigentlich gehört. Also das ist so mein Autofahr-Song und das erinnert mich immer an die gute Zeit.
Ist auch so ein Lied, mit dem man gut verreisen kann, finde ich auch. Jeanette Gusko von Change.org ist zu Gast im Studio und hat gerade schon mal einen Einblick gegeben in was für... Ja, dieses Stalking-Thema ist gar nicht lokal. Das kann man jetzt noch nicht so nennen. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt. Aber als ein Beispiel von vielen, vielen Petitionen, was kann man denn überhaupt mit so einer Petition bewirken? Also wie viele Unterschriften, wie viele virtuelle Unterschriften brauche ich denn, um das irgendwie dann weitergeben zu können an die entsprechenden politischen Stellen?
Also für die Leute ist es wichtig, erstmal anzufangen. Ne? Also erstmal zu gucken, bin ich eigentlich alleine oder haben andere den gleichen Blick auf die Welt wie ich? Und dafür funktioniert eine Petition sehr gut, weil sie eben auf Change sichtbar ist im Internet. Ne? Das heißt, ich sehe sie, Menschen, die sich dafür interessieren, sehen sie auch. Entscheidungsträger sehen sie, Journalisten sehen sie. Und dann ist halt das Tolle, dass du deine Unterstützer, also die eben zeichnen, das sind nicht bloße Unterschriften, sondern das sind Menschen, die du immer wieder per E-Mail mit denen reden kannst, mit denen kommunizieren kannst und sie halt zu weiterführenden Aktionen aufforderst, zum Beispiel die Petition zu teilen oder vielleicht auch gerade eine Demonstration zu organisieren. Vielleicht auch erstmal zu fragen, wie machen wir denn eigentlich weiter? Also die Stärke liegt eben in der Mobilisierung und dann ergeben sich ganz, ganz viele Dinge. Also wichtig ist, dass der Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträgerin davon weiß und dass möglichst schnell auch ein Dialog angestoßen wird über das jeweilige Thema. Petitionen sind dann erfolgreich, wenn dieser Dialog auf Augenhöhe etabliert wird und dann der Petitionsstarter entscheidet selbst, wann ist er denn erfolgreich. Also es geht ja nicht darum, dass zehntausende Menschen zeichnen, sondern es geht Mary Sherpe als Beispiel darum, dass das Stalking-Gesetz geändert wird oder die Mutter mit dem Zebrastreifen möchte den Zebrastreifen und bis dahin macht sie weiter.
Aber wie kriegt sie den denn?
Ja, also in dem Fall jetzt bei dem Zebrastreifen, das war in Steglitz, hat sie erstmal rausgefunden, wer ist dafür verantwortlich. Das ist ja gar nicht so einfach zu durchschauen. Ist das die Verkehrsbehörde, ist das der Bezirksbürgermeister? Sie hat ganz viel telefoniert und nachgefragt, ist dann irgendwann nicht weitergekommen, also hat einfach nicht die Unterstützung erhalten, die sie sich erwünscht hat, und hat dann angefangen, innerhalb der Elterngruppe zu mobilisieren, per E-Mail-Kette. E-Mail ist so das Medium, mit dem du einfach viele Leute erreichst, und hat dann Schritt für Schritt weitergemacht, hat die Medienaufmerksamkeit gesucht, hat dann weiter telefoniert, nachdem derjenige, der es eben zu entscheiden hatte, aus dem Urlaub zurück war, hat sie ein Gespräch.
Die sind immer Urlaub. Urlaub ist echt so ein Thema.
Ja. Also Gespräch gesucht, ne? Also das ist ja das Wichtige. Gespräch suchen, Lösungen finden. Viele Leute haben einfach sehr gute Vorschläge. Also viele Petitionen werden für etwas gestartet, mit guten Ideen an Unternehmen oder eben an Behörden.
Okay, aber der Zebrastreifen ist noch nicht da.
Der Zebrastreifen ist da.
Der ist da.
Der ist da. Das ist ein Erfolg gewesen, genau.
Über Erfolge können wir auch noch reden. Vielleicht aber, nee, wir machen erstmal nochmal einen Song, den du mitgebracht hast. France Gall hast du auch mitgebracht. Laisse tomber les filles?
Genau.
Ja, ist das halbwegs richtig? Dein persönlicher Bezug zu dem Song?
Französische Chanson mag ich einfach gerne hören. Gerade am Sonntag bin ich einfach gerne bei mir. So einfach zu Hause, ein bisschen was Leckeres kochen, schön Musik hören mit Freunden. Das erinnert mich daran.
Ebenfalls gewünscht, mitgebracht, ausgewählt von Jeanette, die sich Blockparty auch gewünscht hat. Banquet, ne? War's, genau. Bevor wir weiter über die einzelnen Inhalte reden von Change.org, vielleicht magst du auch noch mal so ein bisschen die Historie erzählen. Das ist ein US-amerikanisches Unternehmen eigentlich, ne?
ursprünglich in den USA gegründet, genau, mittlerweile global. Also wir haben Büros in 20 Ländern und du kannst uns fast überall in der Welt aufrufen. Und dieser globale Aspekt ist ja auch so wichtig, also zu sagen, eben nicht nur in den USA oder in Deutschland wollen Leute Dinge verändern, sondern was ist eigentlich mit Indonesien oder was ist in Thailand, da haben wir auch Büros eröffnet, um eben Menschen, die Petitionen starten, auch ein Stück weit unterstützen zu können. Also mit ihnen gemeinsam zu überlegen, hast du den richtigen Entscheidungsträger, hast du zum Beispiel auch das richtige Bild, dass die Leute auf den ersten Blick auch verstehen, worum es dir geht und da eben auch strukturelle Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Das ist so eine Mission, die global trägt und ja, ursprünglich in den USA gegründet, 2007 von Ben Rattray. Und wir sind 2010 haben wir uns entschlossen, Petitionen, also komplett Petitionen zu machen. Wir haben ganz viel probiert, weil die Idee, Dinge anzustoßen, wie macht man das denn am besten? Wir haben Crowdfunding probiert, wir hatten erst eine Blogging-Plattform gehabt, also quasi Blogging for Change. Ne?
Wie lange bist du dabei?
Ich bin seit 2012 dabei, habe so den deutschen Arm mit aufgebaut. Und wir haben dann aber einmal im 2010 eine Petition gehabt, die durch die Decke gegangen ist, die innerhalb kürzester Zeit viele Leute gezeichnet haben in den USA und die dann, wo dann einfach klar war, was ist eigentlich das Potenzial.
Das war welche?
Das war eine Petition aus Südafrika und zwar gibt es in Südafrika eine schreckliche Idee davon, wie man lesbische Frauen doch wieder auf den richtigen, in Anführungsstrichen, Weg zurückbringt. Das heißt Corrective Rape. Und eine
ich will es nicht hören.
Genau. Und eine Frau hat sich eben dafür ausgesprochen, die darüber ihre Geliebte verloren hat, doch dass die südafrikanische Regierung das verändert. Da eben ein Gesetz schafft, die diese Praxis untersagt, war erfolgreich und hat einfach international einen Medienaufschrei auch ausgelöst. Das haben damals Hunderttausende unterschrieben und zeigt eben auch, das ist eine schwarze Frau, eine schwarze lesbische Frau aus Südafrika, die ein Gesetz verändern kann. Also das zeigt auch nochmal die Wirkung oder die Wirkungsmächtigkeit, die dann einzelne Personen darauf haben können. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, Petition. Das scheint das zu sein, das scheint ein Hebel zu sein, der zugänglich ist für sehr viele Leute, die vorher eben keine Stimme hatten. Und seit 2012 eben in Deutschland und in ganz vielen anderen Ländern eben auch. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Thailand zum Beispiel. Wir haben auch ein Büro in Japan, in Mexiko, in Brasilien und hier in Europa eben auch in vielen Ländern. Und ja.
Gehen wir nochmal bitte auf die Gründung ein, weil die Gründungsgeschichte ist eigentlich auch ganz spannend. Ne? Das war ja auch eine ganz persönliche Motivation, Change.org zu machen damals.
Ja, Ben ist ein Mensch, der von sich immer gedacht hat, er wird der Gordon Gekko, er wird der Investmentbanker. Er hat eigentlich darauf sein Leben ausgerichtet, hat darüber hinaus, sagt er auch selber, so ein bisschen auch den Bezug zu seiner eigenen Familie verloren, fühlte sich sehr egoistisch. Und das ihm vor allem dann aufgefallen, als sein jüngerer Bruder sein Coming-out hatte und ihm erzählt hat, dass als er das Freunden, Bekannten erzählt hat, dass das Problem gar nicht unbedingt diejenigen waren, die dagegen sich ausgesprochen haben oder ihn darüber verurteilt haben, sondern diejenigen, die eigentlich auf der anderen Seite sind, ihn unterstützen, aber nicht den Mund aufgemacht haben.
Okay.
Und das kennt man ja manchmal auch in so Gruppen, wenn man das Gefühl hat, gerade passiert was, das ist eigentlich nicht okay, aber mache ich wirklich selber den Mund auf und springe jemandem bei. Und aus dieser Erfahrung heraus wollte er eben eine Plattform bauen, die es möglich macht, diesen Leuten dann eben mit ihrer Unterschrift und mit weiterführenden Aktionen die Möglichkeit zu geben, sich positiv zu äußern, sich positiv zu positionieren.
Statt Investmentbanker dann eine Plattform geschafft für Leute, die Dinge verändern wollen. Wir hören wieder einen Song, den du mitgebracht hast, Ornette, mit Crazy, in einem bestimmten Remix.
Genau, der Remix von Nos. Und die habe ich auch live gesehen und das ist immer noch eins der Konzerte, die mich sehr bewegt haben und es ist immer wieder ein schöner Song, starke Stimme. Deswegen habe ich es mitgebracht.
Wenn du so zurückdenkst an die ganzen Petitionen und Aktionen, die du so beobachten konntest in den letzten Jahren, sag mal so 2, 3, wo du dich total gerne dran erinnerst, wo du sagst, das hat mich echt beeindruckt, was da abgegangen ist. Also du hast gerade schon mal ein Beispiel gegeben für diese Frau aus Afrika, die damit weltweit Aufmerksamkeit erreichen konnte. Gibt's da noch andere Fälle, vielleicht auch aus Deutschland, wo du sagst, da hat sich richtig was bewegt?
Mhm. Woran ich mich gerne erinnere, ist eine Geschichte aus diesem Jahr. Und zwar hat ein geflüchteter junger Mann aus Afghanistan, der ist mit seinem Onkel aus Afghanistan geflüchtet, war jahrelang in Europa unterwegs, bis er dann nach Deutschland gekommen ist. Ist hier erstmal ins Gefängnis, musste hier erstmal ins Gefängnis und hat eigentlich immer versucht zu sagen, ich möchte hier bleiben. Am Ende haben dann Drogendealer im Gefängnis für ihn gesammelt, damit er sich einen Anwalt leisten konnte. In der Kirche ist er auf seine Ziehmutter getroffen, also auf eine Frau, die sich ihm angenommen hat. Und er ist zur Schule gegangen, er hat Deutsch gelernt, er möchte zur Polizei. Und das Einzige, was ihm dafür noch fehlte, war die deutsche Geburtsurkunde. Ne? Mhm. Also einfach eine deutsche Anerkennung, dass er dann eben auch seine Einbürgerung vornehmen kann. Und das Problem war, dass das Einzige, was er mitnehmen konnte, eine Geburtsurkunde auf Paschtu aus Afghanistan war. Und in Afghanistan nennt man den Nachnamen nicht. Das heißt, da stand nur der Vorname. Ein Behördenfall sondergleichen. Und die Frage war hier, okay, Bürokratie auf der einen Seite, aber was ist eigentlich mit der Menschlichkeit? Und auch hier hat die Mutter es wirklich lange versucht über den Weg. Sie ist nicht weitergekommen, hat dann diese Petition unterschrieben, hatte vor Ort in Oldenburg sehr, sehr starke Unterstützung. Es haben 100.000 Menschen unterschrieben. Und am Ende kam es, wenn du so möchtest, zu einem Showdown in der afghanischen Botschaft. Martin, so heißt er, war erstmal ganz aufgeregt, weil das natürlich afghanisches Staatsgebiet ist. Mhm. Gehe ich da rein, hat sich dann aber getraut. Es gab lange Unterredungen mit dem Botschafter, der sich dann Zeit genommen hat. Der NDR war auch mit dabei. Und dann in zähen Verhandlungen hat er es geschafft. Und dass er überhaupt dahin gekommen ist, das war eben ein Dienst derjenigen, die für ihn gezeichnet haben, die ihn dabei unterstützt haben. Das fand ich beeindruckend. Das fand ich einfach eine starke Geschichte, die eben auch inspiriert, dass solche Bürokratiefälle natürlich in Zukunft einfach auch andere Wege nehmen können. Das fand ich sehr schön. Ansonsten, mich treiben eigentlich oft Geschichten um, wo junge Leute aktiv werden. Mhm. Also wo junge Leute, die zum Beispiel noch nicht wählen können, aktiv werden. Das kann man ja auf der Plattform. Eine junge Frau aus Sachsen-Anhalt hat zum Beispiel einen Massentierhof, also Massentierhaltung, einen Schlachthof verhindert, weil sie gesagt hat, ja klar, gibt es Arbeitsplätze, aber was ist eigentlich mit unserer nachhaltigen Entwicklung hier und wie wollen wir eigentlich zukünftig uns selbst ernähren? Und die hat eine Petition gestartet mit 14, hat da mobilisiert vor Ort, hat auch mit dem, also sozusagen auch den Bürgermeister angegangen. Das hat ein riesiges Medienecho ausgelöst und auch sie hat es geschafft, dass der Investor gesagt hat, nein, dann mache ich das hier nicht. Also ich habe immer Respekt vor Leuten, die ein Thema haben, ein Anliegen haben und dann eben auch den Mut haben und die Haltung zu sagen, dafür stehe ich jetzt, da setze ich mich für ein, da bleibe ich dran, weil auch das muss man sagen, viele Petitionen werden nicht vom einen auf den anderen Tag gewonnen. Das ist klar. Viel harte Arbeit, viel Schweiß, viel Geduld und das finde ich beeindruckend.
Ich habe gleich noch ein paar konkrete Fragen an dich, aber erstmal hören wir New Order, okay? Blue Monday, muss man glaube ich nicht so besonders viel zu sagen.
Einer meiner Lieblingssongs von meinem Bruder. Und der hat mich sehr geprägt und deswegen muss New Order hier mit rein.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Jeanette Gusko von Change.org. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Weltweit nutzen 125 Millionen Menschen die Online-Petitionsplattform Change.org. Davon 3,5 Millionen Deutsche. Jeanette Gusko koordiniert die 600 bis 700 Petitionen, die hierzulande pro Monat gestartet werden. 2014 organisiert sie mit Freunden das erste Campaigning Bootcamp, eine Art Hogwarts für Weltverbesserer. Außerdem spricht sie regelmäßig auf Konferenzen zu gesellschaftlicher Partizipation, Startups und der Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Jeanette Gusko von Change.org.
Die zweite Halbzeit eurer Lieblingssendung Flux FM Spreeblick hier zu hören jeden Sonntag von 10 bis 12 und montags ab 22 Uhr in der Wiederholung. Danach dann digital im Internet in den euch wahrscheinlich schon lange bekannten Kanälen. Ich bin Johnny Häusler und ich unterhalte mich heute mit Jeanette Gusko von Change.org. Die großartigen Alabama Shakes mit Always Alright. Wie viele Petitionen laufen denn immer so gleichzeitig bei Change.org?
Also in Deutschland sind 3,5 Millionen Leute aktiv und pro Monat werden in etwa 700 gestartet, weltweit 30.000. Also man sieht wirklich, dass die Leute, dass es ein Instrument ist, mit dem die Leute mehr und mehr umgehen wollen und in das sie auch viel Vertrauen senden. Und das ist spannend, weil dadurch natürlich ganz viele Perspektiven auf verschiedene Themen offenkundig werden. Und wir denken, da ist sogar noch mehr drin, wenn wir überlegen, dass wir ja 80 Millionen Menschen sind.
Und wenn du sagst, da kommen 700 Petitionen dazu, dann werden ja einige wahrscheinlich auch irgendwie ab und zu mal abgeschlossen und man sagt, ja, wir haben unser Ziel erreicht oder ich habe keinen Bock mehr oder ist mir zu doof oder was auch immer. Also wie viel sind das so gleichzeitig? So ein paar tausend dann wahrscheinlich.
Die online sind, genau.
Und wenn ich da so eine von vielen tausend Petitionen bin, wie sorge ich denn dafür, dass meine Petition Gehör bekommt?
Wir haben ein ganzes Team bei Change, was sich um diesen Gedanken Campaigning, also wie schaffe ich Reichweite für mein Anliegen, wie kann ich eben Entscheidungsträger überzeugen, beschäftigt. Und wir haben dieses Wissen in der Organisation und versuchen so viel wie möglich davon dezentral den Leuten zur Verfügung zu stehen. Wenn du bei uns eine Petition startest, dann bekommst du regelmäßig E-Mails, wo wir dir Tipps geben, was kannst du als nächstes tun. Zum Beispiel eben eine E-Mail-Kette starten, zum Beispiel eben dein Bild optimieren, zum Beispiel eine Telefonkette oder so etwas veranstalten. Also da wollen wir einfach das ganze Wissen nach draußen tragen. Zudem bieten wir allen Nutzern von Change und Nutzerinnen jede Woche eine Petition an. Also wir schicken eine E-Mail, wo wir neue Petitionen vorstellen. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel für Frauenrechte interessierst, dann hörst du in dieser Woche zum Beispiel davon, dass Müllermilch gerade eine Milchflasche in den Handel gebracht hat, die von einigen als sexistisch oder auch rassistisch eingestuft wird.
Habe ich gesehen, ja.
Genau.
Es ist immer wieder erstaunlich, was Leute noch so bringen im Jahr 2015, wenn man sich denkt, ey, habt ihr irgendwie den Schuss gehört?
Das dachten sich nämlich die Zeichner auch. Und das heißt, das sind so die Möglichkeiten, wie du Reichweite weiter erzeugst. Ne? Also gerade E-Mail-Ketten, Facebook natürlich. Also die Leute teilen Kampagnen auf Facebook mit ihren Freunden und Bekannten. Und das Wichtigste sind in der Tat die Leute, die als erstes zeichnen, weil das sind die aktiven Leute. Es braucht nicht die Riesen-Community. Klar braucht es für eine Gesetzesänderung wahrscheinlich mehr Leute als für den Zebrastreifen. Aber du brauchst einfach ein paar hundert Leute, die aktiv mitmachen, die dich dabei unterstützen, dir vielleicht Ideen zuspielen, die anrufen oder die einfach Schritt für Schritt überlegen, was kann man noch tun, damit noch mehr Leute davon erfahren und wie kann ich eben auch geschickt mir einfach überlegen, wie ich auf meinen Entscheidungsträger zum Beispiel treffe.
Ich glaube übrigens, im Fall, um nochmal auf Müllermilch zurückzukommen, ich glaube in dem Fall ist es unter Umständen inzwischen schon so krass geworden, dass ich mir auch vorstellen kann, dass man als Unternehmen oder als zuständige Marketingagentur sowas genau deshalb macht, weil man weiß oder davon ausgehen kann, wenn man es gut lanciert, dass es dann plötzlich Gesprächsthema im Internet ist. Also da habe ich, als ich so sehr, ich bin, dass ich zögere immer mehr, ich merke das so bei mir, bei Twitter, Facebook nutze ich gar nicht mehr so viel, aber Twitter doch sehr häufig und ich merke das immer, wie ich so doch dreimal drüber nachdenke, ob ich was retweete oder so, weil ich oft den Eindruck habe, das sind inzwischen so Mechanismen, die auch ganz oft funktionieren. Vielleicht nicht immer, aber oft. Und da habe ich auch gedacht, Leute, das ist doch genau, was die wollen. Dass jetzt wir uns jetzt alle drüber aufregen und damit quasi Müllermilch jetzt sogar im Radio ist, ohne dafür zu bezahlen.
Was ich daran spannend finde, ist eben, dass die Leute selber entscheiden, wofür sie sich einsetzen. Also was ist eben das, was sie interessiert? Und dieses selbstbestimmte Handeln, dass Menschen mit Behinderungen Petitionen starten für ihre Rechte, um ihre Rechte durchzusetzen, dass Frauen Kampagnen starten, weil sie sich objektifiziert sehen. Oder dass sie sagen, wir müssen jetzt was an der medialen Repräsentanz von Frauen zum Beispiel in der Bild-Zeitung ändern. Das ist das, was ich spannend finde. Und wo auf jeden Fall auch so ein Wechsel stattfindet. Nicht mehr, dass sozusagen Leute über andere sprechen oder für andere Kampagnen machen, sondern die betroffen sind oder die ein großes Interesse dran haben, selbst aktiv werden. Das ist so dieser Beteiligungsgedanke, den ich spannend finde.
Gibt es denn trotzdem, um nochmal so auf eine der Eingangsfragen zurückzukommen, gibt es denn irgendwie so eine offizielle Regelung eigentlich, dass ich starte jetzt eine Petition und ich habe x Unterschriften, gibt es dann irgendwelche Mechanismen, die dann sagen, ab so und so viel 1000 muss sich dann damit die Politik auseinandersetzen?
Das wäre schön, wenn es so wäre. Das gibt es nicht. Mhm. Also Change-Petitionen sind wirklich ein Kampagneninstrument. Ne? Es ist immer wichtig zu überlegen, was sind sozusagen meine nächsten Schritte? Also wie kann ich durch meine Aktion, durch Aktionen, die ich Leuten vorstelle, darüber, dass ich zum Beispiel auch auf Social Media aktiv bin oder dass ich eine Mahnwache mache, also dass ich so den ganzen die ganze Klaviatur von Dingen, die möglich sind, dass ich mir überlege, was ist denn jetzt wirklich die Aktion, die ich gemeinsam mit anderen machen kann und die Eindruck schaffen, ne, die eine gewisse Höhe an Aufmerksamkeit erzeugen.
Das habe ich schon verstanden, aber es gibt doch tatsächlich offizielle Regelungen dafür, oder?
Es gibt verschiedene Petitionsverfahren, zum Beispiel des Deutschen Bundestages. Ne? Da hast du ja die Möglichkeit, eine E-Petition zu starten. Mhm. Wenn die in das öffentliche Verfahren kommt, also wenn sie zugelassen wird, dann hast du die Möglichkeit, in 4 Wochen 50.000 Unterschriften zu sammeln, was sehr, sehr schwierig ist natürlich für Einzelpersonen. Du kannst ja mal überlegen, wie viele du mobilisieren könntest, wie viele Menschen für ein Anliegen, was dir wirklich wichtig ist. Und dann gibt's da die Möglichkeit, dass du vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages sprichst. Das wird dann weitergetragen in die verschiedenen Parteien und dann hörst du vom Bundestag ein Statement. Und was aber die Frage ist, du kannst diese Leute danach auch nicht mehr kontaktieren. Das heißt, im Zweifelsfall ist dann schon eine Kampagne an dem Schritt vorbei. Was mehr und mehr Leute auf Change auch machen, ist, wenn sie natürlich eine große Unterstützerschaft haben, mobilisieren können, dass sie das auch nochmal als Instrument ihrer Kampagne mit nutzen.
Okay, verstehe.
Die Eltern für Hebammen haben das zum Beispiel gemacht. Mhm. Die haben 450.000 Menschen für bessere Arbeitsbedingungen für Hebammen unterschrieben. Und da war es dann natürlich auch möglich, 50.000 für eine E-Petition zu mobilisieren. Also diesen offiziellen auch Verwaltungsweg zu gehen. Mhm. Aber das ist eben für Einzelpersonen und auch gerade für lokale Anliegen sehr schwierig.
Klar, da wird es ja im Fall des Zebrastreifens zum Beispiel auch keinen Sinn machen, dass man da 50.000 Leute sammelt. Euro wollte ich schon fast sagen. Was kostet so ein Zebrastreifen, weißt du das?
Der ist relativ teuer. Das, was ich gehört habe, waren 25.000 Euro, aber nagel mich nicht drauf fest. Ich war überrascht.
25? Leute, wenn ihr irgendwo einen Zebrastreifen zu malen habt, ich mach's für 15.000. Ist okay. Wir hören einen weiteren Song, den du ausgesucht hast, nämlich Tokotronic, eine der... Könnte sein, dass es der erste Song war, den ich je von Tokotronic gehört habe. Nämlich, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. So ein Klassiker auch.
Müller-Milch ist in der Tat interessant.
So, jetzt machen wir hier irgendwie schön noch so ein bisschen den popkulturellen Rückblick mit Kraftwerk. Auch von dir mitgebracht, Jeanette. Mhm. Das Model ist eigentlich richtiger, glaube ich. Kraftwerk, ich wäre einer der ganz wenigen, ich habe es nie geschafft, die toll zu finden.
Bist nicht reingekommen?
Ich kenne die, seit ich klein bin, weil ich auch schon alt genug dafür bin, aber hat mich nie mitgerissen.
Für mich war das so, das habe ich gehört und das war so, das hat mich mitgezogen, auch als ich ganz klein war. Ich fand das war wie so eine andere Welt und das fand ich spannend, das hat in mir was ausgelöst und Kraftwerk eigentlich seitdem. Ich gehe jetzt auch im Dezember wieder aufs Konzert in Leipzig. Das hat mich nie wieder losgelassen und hat mich, glaube ich, auch so popkulturell stark beeindruckt und beeinflusst.
Ganz, ganz viele Leute, die lieben und da auch waren, wie du es gerade auch erzählt hast, ich kenne auch viele Bands, die sich davon beeinflusst sehen und akzeptiere das auch und wertschätze das auch. Aber ja, für mich haben die immer so... Ach, ist ja egal, was ich dazu denke. Ich mache mal irgendwann eine Sendung, warum ich Kraftwerk nicht mag. Aber egal. Wir waren bei change.org und sollten da vielleicht auch bleiben. Das fragen sich natürlich jetzt ganz viele Menschen, die uns zuhören, sagen, das ist ja alles schön und gut, aber wie finanziert sich denn der Kram? Und das macht ihr sehr geschickt, finde ich.
Wir sind ein Sozialunternehmen. Das ist eine neue Form der Unternehmung. Und zwar heißt es, dass wir eine sehr starke soziale und gesellschaftliche Mission haben. Ne? Also wir sind die Plattform, die Menschen nutzen können, um die Anliegen zu verändern, die ihnen wichtig sind.
Das heißt, ihr seid eine gemeinnützige GmbH oder was ist das dann?
In Deutschland wäre das so. Wir sind in den USA gemeldet und sind dort eben auch extern als dieses Sozialunternehmen zertifiziert. Mhm. Und auf der anderen Seite...
Wie funktioniert das dann, wenn das Unternehmen sitzt in den USA und ihr seid dann hier was?
Wir sind quasi ein Arm, der nochmal auch organisiert und gesteuert wird aus Großbritannien. Also da ist sozusagen unser internationales Headquarter und in den USA ist eben das, wo wir ursprünglich gegründet sind.
Aber braucht ihr nicht hier eine Rechtsform?
Wir haben hier, also wir haben hier eine Rechtsform, also wir sind sozusagen als Tochter hier und haben werden sozusagen auch aus aus Großbritannien und über Saarbrücken finanziert. Also da ist sozusagen da bekomme ich meinen Gehalt her.
Ah, und wo werden die Steuern gezahlt?
In Deutschland.
Okay. Na gut, erzähl mal weiter.
Wo waren wir?
Wie ihr euch finanziert überhaupt?
Ah, genau. Und zwar ist es so, dass wir Bannerwerbung schalten, also gesponserte Petitionen, so wie man das auch von Twitter kennt, mit gesponserten Tweets für Non-Profit-Organisationen. Das heißt zum Beispiel Oxfam oder UNICEF, also große Organisationen schalten bei uns Petitionen. Und wenn du als Nutzer, die werden dir angezeigt, wenn du da Lust hast, dich weiterführend zu informieren, was diese Organisation noch alles so macht, dann kannst du das anklicken und bekommst dann den Newsletter. Dafür bekommen wir eine Gebühr, dass wir euch beide zusammengebracht haben, weil das eine ist natürlich die Finanzierung, also der 300 Mitarbeiter, dass wir halt möglichst vielen Petitionen eben auch die Unterstützung zukommen lassen können, die ihnen zusteht. Auf der anderen Seite aber auch große gesellschaftliche Bewegungen heute wie in der Zukunft werden von Einzelpersonen als eben auch von Organisationen getragen und so wird ja der zivilgesellschaftliche Sektor insgesamt gestärkt.
Ihr habt 300 Leute in Deutschland alleine?
300 weltweit.
Ach so, weltweit. Okay.
Weltweit.
Da dachte ich jetzt schon.
Nee, in Deutschland sind wir kleiner.
Wie viel seid ihr hier?
Wir sind 5 Leute plus eben auch Werkstudenten und eine Freie.
Okay. Ich habe gerade gedacht, echt 300 Leute finanzieren im Monat mit Bannerwerbung. Das Erfolgsmodell hätte ich dann gerade auch mal gewusst. Aber ist das alles dann wirklich diese Banner mit Newslettern, das reicht?
Du kannst bei uns auch, also wenn du zeichnest als Unterstützer, kannst du auch eine Nutzeranzeige schalten. Also bis zu 50 Euro kannst du da in den Topf mit reingeben, dass die Petition eben anderen auf der Seite angezeigt wird. Das ist auch ein Modell, aber das ist dann... Genau, wie es funktioniert und das finanziert die 300 Leute und lässt uns dann eben auch nachhaltig wachsen.
Was hören wir denn jetzt? Jetzt hören wir Oasis, nämlich Champagne Supernova, auch so ein, du hast lauter Klassiker mitgebracht, was kommt denn nachher noch? Ja, noch ein Klassiker, also insofern ist hier die
Carrera Club.
Die Sendung. Carrera Club habe ich hier nicht.
Ja, aber Carrera Club, da habe ich es immer gehört.
Ach
da war
so.
Ich früher immer, da
Ach
war
so.
Ich früher immer tanzen.
Ach so, meinst du, die legen auch immer noch auf, ne?
Mhm, ja. Ist immer noch seit 96.
Das stimmt, das ist ja alles so die Britpop-Zeit, in der man noch Britpop-Partys hatte. Die waren auch toll immer. Wie machten ihr das eigentlich? Das könnten ja auch mal Petitionen angereicht werden, die, sagen wir mal, schwierig sind. Also wenn zum Beispiel jemand eine Petition einreicht, weiß ich nicht, alle Grenzen zu, wir wollen hier keine Zuwanderung mehr irgendwie. Bewertet ihr sowas? Wählt ihr das aus oder ist das völlig frei von dem, was die Leute da petitionieren wollen oder wie immer man das richtig sagt?
Change ist eine offene Plattform. Das heißt, wir geben prinzipiell erstmal jedem die Möglichkeit, Kampagnen zu schalten und diese eben auch zu veröffentlichen. Wir haben klare Nutzungsbedingungen, die vorgeben, was darfst du und was darfst du nicht. Aber dieser Grundgedanke der Offenheit und der Meinungsfreiheit, das ist was, was uns global auch sehr wichtig ist. Dass natürlich auch Menschen, die eben nicht in so starken Demokratien wie unserer leben, dann eben auch die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Aber unsere Nutzungsbedingungen schließen diskriminierende zum Beispiel Aufrufe zu Gewalt aus oder Hetze, Mobbing oder eben sexistische Inhalte. Das ist ganz klar. Was wir sehen ist, dass es sehr gut funktioniert, dass die Community auf Petitionen reagiert. Also wenn sie eben eine sehen, wo sie sagen, okay, aus meiner Sicht werden hier eure Nutzungsbedingungen gebrochen, dass dass sie uns die melden und dass wir dann eben schauen, wie sieht das aus, abwägen und dann eben auch gegebenenfalls Petitionen löschen. Das ist aber, wenn du dir die gesamte Zahl anguckst, wirklich ein verschwindend geringer Teil. Also Debatten finden statt auf der Seite. Es gibt auch zu manchen Themen Pro- und Kontra-Petitionen, klar. Aber genauso eigentlich so, wie du es in der Demokratie auch hast. Und in der Demokratie musst du Dinge aushalten. Und genau das, was wir teilweise auf den Straßen sehen, sehen wir natürlich auch online. Das ist ganz klar. Da gibt es keine Trennung.
Gibt ja, also man kann ja auch kommentieren oder so. Es finden ja auch Debatten, hast du mir gerade gesagt, es finden ja auch Diskussionen statt. Und jetzt gibt es ja immer dieses große, die große Diskussion gerade darüber, dass Facebook zum Beispiel, wie Facebook auf so Löschanträge oder Meldungen reagiert oder so. Habt ihr das Problem auch oder ist das, sagst du, das ist überschaubar und weiß ich nicht, ein Dutzend Meldungen am Tag kriegt unser Team geregelt. Ist das was bei euch auch diskutiert wird? Also ab welchem Punkt ist eigentlich eine Meinungsäußerung keine Meinungsäußerung mehr, sondern verstößt dann gegen solche Nutzungsdingsbums?
Das ist immer eine schwierige Debatte, keine Frage. Also das machen wir uns auch nicht einfach. Wenn wir natürlich sehen, dass auf einer Petition besonders viele Kommentare gemeldet werden, ne, dann ist das für uns ein Indikator, das schauen wir uns mal an. Es gibt die Möglichkeit, die wir ungern zur Hand nehmen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Kommentare abzustellen. Aber nochmal, also wir sehen das gar nicht so häufig, weil du eine Change-Petition auch erstmal zeichnen musst, um zu kommentieren. Ne?
Ah, okay.
Und dadurch, das ist schon mal ein Mechanismus, um halt irgendwie auch sicherzustellen, dass auch der Petitionsstarter Kommentare ein Stück weit im Auge hat und da auch einfach schaut, wer sind denn eigentlich die Leute, die zeichnen. Mhm. Also das ist besonders wichtig, das muss man auch sagen, bei Frauenrechtsthemen, klar, und natürlich auch bei der Flüchtlingsdebatte, die wir ja auch auf großen Nachrichtenportalen sehen. Also das ist ja was gerade auch in den vergangenen Monaten sowohl Medienhäuser als eben auch Plattformen aller Formen umtreibt. Bei uns auch, aber wir haben das gut im Griff.
Sind denn in den letzten Wochen und Monaten, kann ich mir vorstellen, sind zum Beispiel Petitionen rund um das Thema Migration, Flüchtlinge, dass das wahrscheinlich ganz schön angestiegen ist, ne?
Ja, es werden mehr Petitionen gestartet zu dem Thema und auch sehr spannende Ansätze. Also eine Tochter von Gastarbeitern aus Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel eine Petition gestartet und hat die Idee gehabt, doch DSL in Flüchtlingsheimen zu verlegen, weil das eine, was viele im Gepäck haben, ist ja das Handy. Mhm. Und gerade die Frage Vernetzung und in Kontakt bleiben mit denjenigen, die noch zu Hause sind oder in anderen Aufenthaltslagern. Das ist ja ein ganz wichtiges Element. Auch zum Beispiel in Großbritannien hat der Independent, also die Zeitung, selbst eine Petition gestartet, um Cameron aufzufordern, doch seinen Grundpfad doch erstmal zu ändern und überhaupt zu sagen, wir nehmen auch welche auf. Und die war erfolgreich nach wenigen Tagen. Nun ist die Gesamtzahl nicht so hoch, aber dass dieser Pfad überhaupt politisch geändert wurde, ist eben auf den Druck hin entstanden. Also wir sehen die Debatte, aber wir sehen sehr viele positive Ansätze. Jetzt gerade am Montag ist ja Pegida auch in Dresden, hat sich erneut zusammengefunden auf dem Theaterplatz an einem historisch sehr schwierigen Datum in Deutschland, das muss ich dir nicht erzählen, 9. November. Und da hat sich innerhalb von wirklich 48 Stunden über das Wochenende haben sich 100.000 Menschen zusammengefunden, um zu sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Route geändert wird oder dass auch die Stadt in irgendeiner Art und Weise darauf reagiert. Und das war schon ein starkes Zeichen, wie die Haltung auch eben in Deutschland ist.
Du hast vorhin erwähnt, dass es Change.org auch in Ländern gibt, die nicht so eine starke Demokratie haben. Welche sind das?
Ja, also zum Beispiel in Thailand, in Indonesien, in den Philippinen oder auch in Südamerika. Die würde ich jetzt mal darunter zählen. Und das ist wirklich spannend. Also was machen die Menschen in Brasilien? Wie setzen sie sich zum Beispiel im Rahmen der WM? Gab es ganz, ganz viele Kampagnen, weil da es große Infrastrukturprojekte gab. Auf der anderen Seite eben auch Finanzierungen in Schulen oder in andere Projekte dahingehend zurückgestellt wurden. Es gab eine große Petition für das Maskottchen der WM, das ist ein Gürteltier. Und genau dieses Gürteltier, was man vielleicht noch so im Kopf hat, genau dieses Gürteltier ist vom Aussterben bedroht. Das heißt, das war natürlich ein toller Moment, zu sagen, wenn wir schon das als Maskottchen wählen, dann bitte auch dafür einsetzen, dass es nicht in wenigen Jahren ausgestorben ist. Also da gibt es ganz unterschiedliche Kampagnen und Ansätze, was Leute dann auch sagen, wofür sie sich einsetzen. Aber es sind eben ganz spezifische lokale Bedingungen, unter denen sowohl die Leute die Petition starten, als natürlich auch unsere Teams dort arbeiten.
Ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, wenn man die Chance hat, von hier aus sozusagen euren internationalen Markt zu beobachten. Das ist bestimmt interessant zu sehen, wo sind eigentlich was sind so die Mikrothemen, was sind die lokalen Themen, die die Menschen da bewegen um dann eine Petition zu starten. Ich glaube, das ist bestimmt spannend. Macht ihr da so Studien auch oder so, dass ihr sagt, irgendwie weltweit sehen wir einen Anstieg der Unzufriedenheit mit dem Verkehrswesen in Indonesien oder irgendwie sowas? Gibt's sowas?
Was wir sehen, ist eine große Bewegung wirklich zu Frauenrechtsthemen, also die Frage Bildung für Mädchen und Jungen. Da hat Malala, die Friedensnobelpreisträgerin und Kinderrechtsaktivistin, jetzt gerade einen Erfolg verzeichnen können. Sie hat selber eine Kampagne gestartet, um während dieses UN-Gipfels, der jetzt gerade erst in New York war, die Staatengemeinschaft aufzufordern, dass eben Bildung garantiert wird für Mädchen wie Jungen, nicht nur für 9 Jahre, das stand im Papier, sondern für 12. Also jetzt geschafft, eben da Investitionen zu sichern. Das ist toll. Dann das Thema weibliche Genitalverstümmelung ist ja riesig weltweit. Da haben wir 2 Kampagnen gesehen. Eine in Großbritannien, wo ein Mädchen, ein Teenager, die sich eigentlich für ihr Handy und für ihre Freunde interessiert, wie Teenager das so tun, hat den damaligen britischen Bildungsminister aufgefordert, doch vor den Sommerferien, also die Zeit, wo Mädchen einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, dass sie eben ausgeflogen werden, dann noch bitte einen Brief zu schreiben an alle Lehrerinnen und Lehrer in ganz Großbritannien, damit diese ihre Schülerinnen und einfach informieren können, was ein Erfolg gewesen ist. Und da passiert immer mehr. In den USA gibt es jetzt eine Aktivistin, die überhaupt erstmal einen Datensatz gefordert hat. Wie viele Frauen in den USA sind denn betroffen, weil man dann eben auch erst sich mit Hilfsprogrammen eben auch konkret an sie wenden kann. Da passiert ganz viel. Sie kommt ursprünglich aus Ghana, ist jetzt eben dorthin zurückgekehrt und bildet jetzt wiederum andere Aktivistinnen aus. Also diese Bewegungen sehen wir auf der Seite. Und das ist halt spannend zu sehen, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt. Also wie wird das zukünftig aussehen? Wie werden Bewegungen zukünftig ausgelöst werden? Weil natürlich das Internet und eben Seiten wie Change die Möglichkeit überhaupt erstmal bieten, dass ich davon erfahre und dass ich mich mit anderen verknüpfen kann, fern von dem Ort, an dem ich lebe.
Wir hören Daft Punk, ist dann zumindest von den Songs, die du mitgebracht hast, der letzte Klassiker von heute, Daft Punk. Hast du selber schon mal eine Petition gestartet, Janet?
Ja, ich habe schon eine gestartet.
Welche denn?
Ich bin Teil eines Netzwerks, das heißt Dritte Generation Ostdeutschland. Es hat sich vor 5 Jahren gegründet, um so ein bisschen die mediale Repräsentanz von Stimmen aus der ehemaligen DDR, gerade in eben größeren gesellschaftlichen Debatten zu stärken. Und wir haben in diesem Jahr, wir haben mit 25 Jahren Fall der deutschen, der innerdeutschen Grenze, haben wir uns zusammengetan mit...
Fall der Deutschen. Noch nicht, aber
haben wir uns zusammengetan und haben gemeinsam mit Westkindern, ne, und eben mit Migrationskindern, also mit Menschen, die zwischen 75 und 85 geboren sind, mal hingesetzt und gesagt, okay, wir haben jetzt 25 Jahre danach, wie schauen wir in die Zukunft und mit welcher Haltung, die sich ergibt aus den Erfahrungen, die wir alle unterschiedlich gemacht haben, wollen wir eigentlich gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Und da haben wir ein Memorandum geschrieben, aufgrund unserer biografischen Erfahrungen, das eben eine Haltung ausdrückt, gestalten zu wollen. Das haben wir dann eben auch auf Change veröffentlicht. Es haben einige 100 Leute unterschrieben. Wir hatten einen wunderbaren Event, wo wir das vorgestellt haben. Und das war sozusagen meine erste Petition. Ja?
Meine erste Petition, das ist auch schön. Du hast vorhin gesagt, dass auch Jugendliche mitmachen können. Es gibt gar keine Untergrenze, oder?
Du musst bei uns 13 Jahre alt sein, um mitzumachen. Genau, das ist das Nutzungsalter.
Wie bei Facebook. Und da melden die sich dann wahrscheinlich auch an, obwohl sie erst 10 sind. Sind ja nicht doof. Nein, es ist bei euch was anderes. Ihr seid ja kein, also nicht so ein Social Network, wie es Facebook ist. Es ist bald Weihnachten, wenn du dir irgendwas wünschen könntest. Welche Petition sollte deiner Meinung nach bis dahin noch richtig abgehen bei euch?
Oh, die Frage würde ich so an die Hörerin zurückstellen. Also was ist das, was euch eigentlich umtreibt? Es wird kälter, das heißt, natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht nicht wie wir unter einem Weihnachtsbaum sitzen, was Warmes zu essen und zu trinken haben, überhaupt ein Obdach haben. Da sind sicherlich viele Missstände, die man angehen kann. Aber was ist das, was euch interessiert? Also was ist vielleicht das, was euch einerseits nervt oder ihr habt eine gute Idee? Da geht's relativ schnell. Change.org, Petition starten und dann könnt ihr euch dafür einsetzen. Und überlegt einfach immer so ein bisschen, was ist das, wofür ich wirklich eine Leidenschaft habe, wofür ich mich jetzt einsetzen will. Und Weihnachten ist nicht mehr lang hin. Also wenn, dann jetzt anfangen.
Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche euch weiter viel Spaß auch, aber in erster Linie natürlich weiter viel Erfolg mit Change.org.
Danke dir fürs Gespräch.
Tschüss.